Kanal K. Kanal K.
Da ist Radio Silbergrau, gemacht von Seniorinnen und Senioren für alle, die uns gerne zuhören. Für die, die uns vielleicht das erste Mal zuhören. Und vor allem auch für die, die uns in Zukunft gerne zuhören wollen. Ihr hört uns über Radio Bern Rabe, über Kanal K im Aargau, über Radio Chico und natürlich jederzeit über silbergrau.ch im Internet. Durch die Sendung führt euch heute Elisabeth Zulauf. Grüßt euch miteinander. Was ist Glück eigentlich, werden wir heute gefragt. Neben dem vernehmen wir auch etwas über Astrofotografie, reden von Fußball und was alles damit zusammenhängt, von einem Ausflug, wo wir nicht recht wissen, was durchgeht, von einem Jubiläum und von der berühmtesten Gastgeberin aller Zeiten. Am 20. März ist der Internationale Tag vom Glück proklamiert von der UNO. Beatrice Pfister hat sich auf Spurensuche nach dem Glück gemacht und ist in Aarau bei der Helvetas-Wanderausstellung «Global Happiness – Was brauchen wir zum Glücklichsein?» fündig worden. Dorthin ist sie auf persönliche Aussagen von Männern, Frauen und Kindern gestossen und auf Statements von Leuten, die das Thema Glück erforschen.
Kürzlich hat mir eine Kollegin geschrieben, dass sie mit ihren 50 endlich ein bisschen zur Ruhe kam und dass sie darum Zeit hatte, ihren Wunsch nachzuspüren und jetzt sogar einen davon zu realisieren. Im letzten Herbst hat sie nämlich eine 3-jährige Gärtnerinnenlehre angefangen und das macht sie einfach so richtig glücklich. Mit 50 eine Lehre, mit 20-jährigen die Schulbank drücken und nicht nur den Notenstress auf sich zu nehmen, sondern vorübergehend auch recht happige materielle Einbußen. Ist das Glück? Was ist Glück überhaupt? Antworten und spannende Einsichten habe ich kürzlich in Aarau gefunden. Wenn man die Leute auf der Strasse fragt, was für sie Glück ist, so bekommt man je nach Alter, Gesundheit, Lebenslage und Nationalität auch in der Schweiz ganz unterschiedliche Antworten. Ein 9-jähriger Bub ist zum Beispiel glücklich, wenn er Keyboard spielt, eine schwierige Mathaufgabe lösen kann oder wenn sie die Alben am Freitag in der letzten Schulstunde zusammen singen. Für die 76-jährige Aargauerin sind hingegen die Familie und die Enkel das grösste Glück. Begegnungen überhaupt, meint sie. Allerdings sind die Schweiz in Sachen Beziehungen harziger als Chile, wo sie früher gelebt hat. Für einen jungen Asylsuchenden wäre das höchste Glück, wenn er genug Geld hätte, weil er dann so seiner Mutter in Afghanistan eine dringende Operation könnte zahlen. Es gibt aber auch eine wissenschaftliche Glücksforschung. Sie misst die Zufriedenheit der Menschen weltweit und untersucht, was das Wohlbefinden von uns dauerhaft und nachhaltig verbessert. Dabei haben sich 4 Glücksfaktoren herauskristallisiert, die fürs Glücklichsein zusammenspielen müssen. Das sind die persönliche Situation, das soziale Umfeld, das Umfeld als Ganzes und das politische System, das wir drinnen leben. Darum kann Glück je nach Land und Lebensbedingungen etwas anderes bedeuten. In diesem Markt wird man das Glück wahrscheinlich mit Hickelig, das heisst mit gemütlich Zusammensein, beschreiben. In Kroatien mit einem süßen Fulenzen und in Japan mit einem Grund, am Morgen zu aufstehen. In China warnt sogar ein Sprichwort uns davor, zu viel Glück zu haben oder wollen zu haben, weil sich das Glück und das Unglück im Leben die Waage haben. Das Wohlbefinden und ein materielles gesichertes Leben grundsätzlich zusammengehören, ist bekannt. Braucht man tatsächlich so viel, um glücklich zu sein? Nein, meint der 71-jährige Mann. Er würde gerne auf sein Haus verzichten. Ohne seine Krümpel wäre er nämlich freier. Fehlen würde ihm zwar die Badwanne. Dafür könnte er mal ohne schlechtes Gewissen sterben, weil die anderen für ihn nicht mehr aufräumen müssten. Neben guten Startchancen in einem grundsätzlich reichen, kriegsfreien Land braucht es aber noch mehr, dass ein Mensch die Menschheit überhaupt zufrieden leben kann. Ausschlaggebend sind auch eine gute Gesundheit, darum eine gesunde Natur und ein soziales Umfeld, wo man gut aufgehoben ist und Wertschätzung erfährt. und auch, dass man Einfluss auf die Gestaltung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen hat und aufs regiert werden. Es erstaunt darum nicht, dass die vier nordeuropäischen Länder Finnland, Dänemark, Norwegen, Island und auch die Niederlande und die Schweiz seit Jahren die ersten 6 Plätze auf der weltweiten Glücksleiter belegen. Und dass der Glücksindex für arme, kriegsplagte Länder wie der Jemen, Syrien, Afghanistan, Tansania und Südsudan am tiefsten ist. Das steht im UNO-Weltglücksbericht, der jedes Jahr rauskommt. Beim Messen vom Glückszustand eines Landes spielt hier Wohlstand pro Kopf eine grosse Rolle. Oder bei das Bruttoinlandsozialprodukt, von dem Robert Kennedy mal gesagt hat, das Bruttoinlandsozialprodukt misst alles, außer dem, was das Leben lebenswert macht. Es gibt Glücksforscherinnen und Forscher, die seine Einschätzung teilen. Sie sagen, dass die UNO nicht nur die Lebenszufriedenheit der Menschen zu wenig beachte, sondern auch ausblende, wie man in einem Land beim Schaffen von Wohlstand mit den natürlichen Ressourcen umgeht. Sie haben darum einen alternativen Glücksindex, der Happy Planet Index, entwickelt. Und auf dieser Glücksleiter schwingen andere Länder oben aus, nämlich Costa Rica, gefolgt von Venezuela, Mexiko und Vietnam. Norwegen belegt den ersten 12. Platz, Niederlande der 18. und die Schweiz der 24. Eigentlich weiss man ja das. Und vielleicht meint ja genau das das chinesische Sprichwort, das ich am Schluss der Ausstellung gelesen habe. Willst du für eine Stunde am Tag glücklich sein, so betrinke dich. Willst du für 3 Tage glücklich sein, so heirate. Willst du für 8 Tage glücklich sein, so gib ein Festessen. Und willst du ein Leben lang glücklich sein, so schaffe dir einen Garten. That's what happiness is.
Happiness is, gesungen von den Ray Conniff Singers. Der Frage nach dem Glück ist Beatrice Pfister nachgegangen bei der Helvetas Wanderausstellung Global Happiness. Die Ausstellung zügelt in diesen Tagen weiter auf Vaduz. Im Herbst geht sie dann in die Romandie und nachher kommt sie noch einmal zurück in die Deutschschweiz, auch auf Bern. Infos zu der Ausstellung und zu vertieften Informationen findet ihr im Internet. Der Link steht auf unserer Homepage.
Kanal K. 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 Richtig gutes Radio.
Für ganz viele Leute liegt das Glück auf dem Fußballrasen. Das ist ein weltweites Theater um das runde Leder, mit Emotionen, Fanmarsch, astronomischen Löhnen, Transfer und der FIFA, der Fédération Internationale de Football Association. Was aber passiert, wenn so ein Theater tatsächlich im Theater stattfindet? Der Christoph Gassmann hat es Wunder genommen und er ist das Stück mit dem Titel «FIFA» schauen.
Als Fußball- und Theaterfan habe ich nicht lange überlegen, wo ich den Titel «FIFA» im Programm vom Stadttheater Bern gesehen habe. Spielort Widmerhalle statt Wankdorfstadion. Dort gehst du hin. Doch um was es an dem Abend geht, das konnte ich mir nicht so recht vorstellen. Ist das etwas für eingefleischte Fußballfans? Oder ist das etwas Kritisches für Leute, die den Fußball abgrundtief verabscheuen? So bin ich dann mit gemischten Gefühlen ins Saal gegangen. Doch was ich als erstes gesehen habe, hat meine Fußballbegeisterung sofort aufleben. Man hat die Zuschauenden direkt in ein Stadion versetzt. Wir sind um eine Kunststrassenfläche gesessen, mit bester Sicht aufs Spielfeld wie von einer Trainerbank aus. Um uns herum sich aufwärmende Fußballer und Fußballerinnen, die sich kurz darauf abends auf die Bühne stürzen. Es geht los. Kleinpassspiel, Schrei, Applaus. Wir erleben, wie Nobodies in einem Lokalclub im Training von ihrem Trainer erbarmungslos abpeitscht und drillt werden. Und immer wieder wechseln wir in die Welt der Profis. Wir bekommen vorgeführt, was wir in Live-Übertragungen am Fernsehen in Grossaufnahmen sehen. Torjubel, Siegespose, Rudelbildungen, Schwalben, Fouls, sich am Boden wälzen, so präzis und echt und hautnah wie in der Realität. Doch Fußball lebt bekanntlich nicht nur von den Spielern allein. Er lebt auch von den Fans oder noch treffender die Fans leben von der Fußball. Unvergesslich die Schilderung, wie ein kleines Mädchen im Fanlokal von Schalke auf einem Barhocker zum weiss-blauen Prinzessle eingekleidet wird und damit zum lebenslangen Fan geworden ist. Ewige Treue zu der Clubfarbe. Von dem schwärmt auch der IB-Fan, der auftritt. Sein Leben dreht sich um Fußball und um IB. An den kuriosen Gesang, wo wir an dem Match hören, wird lang vorher geübt und gefehlt. Und es gibt gerade eine Kostprobe. Im Zeitraffer wird nun ein Gesang nach dem anderen auf die Bühne gerockt. Das Theater bebt, Emotionen pur. Doch all die packenden Szenen auf der Bühne werden zersetzt von der FIFA. Rasch in Kittel, Hemli und Krawatte geschlüpft. Und schon werden aus den Sportler FIFA-Funktionär, die immer wieder auftauchen. Die FIFA sei ein gemeinnütziger Verein. Doch bereits bei der Darlegung der Vereinsziel geraten die Funktionäre ins Stocken und Stottern. Wörter werden zerfetzt, gestammelt und entsprechend ist der Umgang untereinander. Alle sind Konkurrenten und geraten sich in Tor, wenn es darum geht, Geld zu scheffeln. Und mit diesem Thema geht es nach dem Pausenpfiff weiter. Die FIFA hat den Umsatz auf über 6 Milliarden Dollar gesteigert. Man erfährt, mit welchen Verträgen, Winkelzüge und Tricks Traumgewinn erzielt werden. Ein bosnischer Spieler schildert, wie er von einem Club zum anderen verschachert wird. Für ihn tragisch, doch innerhalb von einem System, wo Berater und Clubs aus Spielerverkäufen Vermögen verdienen, ist er lediglich ein Kollateralschaden. Nicht fehlen darf natürlich der Gianni Infantino. Er gibt uns einen Ausblick in eine Zukunft, wo in einer fast krankhaft anmutenden Geldgier keine Grenzen mehr gesetzt werden. Immer neue Sorten von Meisterschaften und Fernsehrecht werden kreiert. Die FIFA wird zum Goldesel und zur Geldmaschine pur. Damit endet er oben weit ab vom Fußballfeld mit einer nachdenklichen Note.
FIFA ist ein temporeicher Oben über viele Facetten vom Fußball und dem Schauspieler immer wieder in andere Rollen schlüpfen. Dabei erschließen sich im Publikum nicht alle Wechsel und Details, auch der Hooliganismus wird ausklammert. Unwiderstehlich hingegen ist die Spielfreude von Thomas Frick und seinem Ensemble, die vorher sorgfältig bei Betroffenen und der FIFA selber recherchiert haben, um da oben zu gestalten.
I would. Money. Hier mit direktem Bezug zu der FIFA und zum Theater im Schauspiel Bern in der Widmarhalle. Ein Beitrag von Christoph Gassmann. Aufführungen gibt es noch bis im Mai. Details findet man unter Konzerttheater Bern.
Kanal K.
Vom Schauspiel Bern zu einem unendlich grösseren Schauspiel, nämlich zu dem, wo sich jede Nacht am Himmel abspielt. Der Mond, Sterne, Galaxien und auch die Sonne treten da auf. Schon zu Urzeiten haben die Menschen das Schauspiel beobachtet und das ist heute gäng noch hochaktuell und gäng noch voll Geheimnis. Der Himmel fotografieren ist für viele ein Hobby, auch für einen Chromi Kradek. Schon früh hat ihn die Leidenschaft für die Astrofotografie gepackt und er hat sogar mit seinen Freunden und mit seinem Vater eine Sternwarte gebaut. Patricia Skiro hat ihn auf einem von seinen nächtlichen Ausflügen begleitet. Die zwei kennen sich schon lange, darum sagen sie einander du. Wo geht es heute her?
Wir fahren ins Gantrischgebiet, in den Berner Voralpen, wo sich meine Sternwarte befindet, auf einer Weide.
Die Sternwarte, du sagst, meine Sternwarte, hast du die selber gebaut?
Die habe ich vor 25 Jahren mit einem Kollegen bzw. hauptsächlich alleine gebaut.
Wie muss ich mir das vorstellen? Wie sieht das innen aus, so ihre Sternwarte?
Es sind zwei Metallkuppeln, oben mit so einem Metallspalt, den man aufmachen kann, das Fernrohr rausschauen. Und das Ganze kann sich drehen. Innen hat es ein grosses Fernrohr mit viel Elektronik und es ist jetzt eigentlich nichts. Also entweder tue ich, beziehungsweise wir, Himmelsobjekt beobachten, visuell. Das heisst, wir schauen einfach ins Fernrohr hinein und die verschiedenen Objekte beobachten oder mit ihr fotografieren.
Dann machen wir uns doch mal auf den Weg in den Gantrist. Jetzt ist Februar, es ist 17:30 am Abend, in einer Stunde sind wir etwa oben. Ist das eigentlich im Februar eine gute Zeit, für Sternbilder zu machen?
Ja, ich mache eigentlich immer Sterne beobachten und fotografieren. Im Winter sind einfach die Nächte länger, das heißt, man kann früher anfangen und später aufhören am Morgen. Man hat also viel mehr Zeit, dafür ist es kälter als im Sommer.
Wie muss ich mir das als Laie vorstellen? Was unterscheidet die Sternenfotografie von der normalen Fotografie?
Die Sternenfotografie ist so, dass die Objekte sehr lichtschwach sind. Zum Teil sieht man sie gar nicht mit den Augen, also visuell. Damit man sie schauen kann, muss man entweder ein grosses Fernrohr haben oder sie eben fotografieren. Die Nachtfotografie, Himmelsfotografie, hat der Unterschied zur Tagesfotografie, dass man sehr lange belichten muss, zum Teil Stunden bis Tage. Und Tagesfotografie, das sind Bruchteile von Sekunden. Wenn es genug hell ist, kann man das Bild machen und fertig.
Wir haben jetzt immer von Sternen geredet. Sterne muss ich ein bisschen erklären, das sind ja Galaxien, Gas- und Staubnebel. Wie überkommt man ein gutes Bild?
Ja, das ist ziemlich kompliziert. Da muss man recht viel üben, bis man da etwas Anständiges bekommt. Und das fahrt an mit Fernrohr ausrichten, dann muss man eine Scharf stellen, zuerst muss man schauen, was man überhaupt fotografieren will, wenn man ein Foto machen will. Eben, zuerst scharf stellen und dann muss man ausrichten, Belichtungszeit bestimmen, den Computer programmieren und so weiter, wenn man ein Foto machen will. Wenn man einfach nur beobachten will, dann tut man einfach das Fernrohr irgendwo ausrichten, wo man her will und fertig.
Und wie findest du deine Objekte am Himmel?
Für das gibt es verschiedene Karten. Früher auf Papier, heute mittlerweile elektronisch. Wo man schauen kann, in welchem Sternbild welche Objekte sich dort befinden. Oder man liest irgendetwas in der Literatur und denkt nachher, ah, wenn es mal klar ist, will ich das anschauen oder fotografieren. Und tut es nachher angehen. Früher hat man sich nach den Sternkarten orientiert, hat man einfach geschaut, wo was ist, was man beobachten will. Mittlerweile habe ich etwa 450 Objekte fotografiert. Dann tut man einfach ein Objekt auswählen, schaut, ob das zu einer vernünftigen Zeit sichtbar ist. Dann tut man das einstellen. Man tippt das in einen Computer rein und das fährt dann das Teleskop her und dann kann man loslegen.
Welches ist das schönste Objekt, das du mal fotografiert hast?
Das ist schwierig zu sagen. Es gibt viele schöne Objekte, eigentlich kein Lieblingsobjekt. Das kann man nicht sagen. Mir gefällt alles, hauptsächlich Galaxien wahrscheinlich.
Ich stelle mir das ein bisschen einsam vor, das Hobby. Hast du da Kollegen, die dir da zusammen Fotografien austauschen? Bist du da vernetzt?
Wir sind schon ein paar in der Schweiz, aber es ist schon viel einsamer, also einsamer nicht, aber ich kenne da ein paar Kollegen zu Bern und Freunde und es ist ein bisschen gestreut in der Schweiz, aber es sind einige Dutzend und nicht Tausende.
Wie bist du auf das Hobby gekommen?
Das ist schon lange her, da bin ich etwa 14 gewesen. Dann habe ich in der Schule von einem Kollegen gehört, dass da irgend so ein Herr im Nachbarsdorf ist, der ein Fernrohr hat. Und dann bin ich einfach gefragt, ob ich mal durchschauen kann. Es hat mir einfach gefallen, die Objekte. Ich habe zwar nichts gesehen, im Vergleich zu heute. Aber es hat mich einfach Wunder genommen, wie das aussieht und was es da sonst noch so alles gibt.
Was machst du mit deinen Fotografien?
Die tue ich bearbeiten, im Internet veröffentlichen, auf Facebook oder auf den einschlägigen Seiten. Und ansonsten mache ich wirklich nichts gross damit. Ich tue das in ein Album rein und das Freude haben. Das ist alles.
Astrofotografen sagen, dass man die Sterne mit bloßem Auge nie so schauen kann, wie man sie auf einem Foto sieht. Darum steigt der Chromik Radek gäng wieder zu seiner Sternwarte auf. Je weniger Licht das es hat, desto besser. Je weiter weg dass man von Lichtverschmutzung sei, desto mehr Sterne sehen wir am Himmel. Das war ein Beitrag von der Patricia Skiro. Der Song «Soon After Midnight» ist von Bob Dylan.
I'm searching for phrases to sing your praises. I need to tell someone. It's soon after midnight and my day has just begun. She was passing by. It's soon after midnight, and the moon is in my eye. They chirp and they chatter. What does it matter? The land they're dying in their blood. Two time and slim, who's ever heard of him? I'll drag his corpse through the mud. It's now or never, more than ever. When I met you, I didn't think you would do. It's soon after midnight. And I don't want nobody but you.
Ihr hört Radio Silbergrau auf Radio Bern Rabe, auf Kanal K oder bei Radio Chico. Am Schluss von unseren Sendungen steht regelmässig die Rubrik «Vor 65 Jahren». Mit dieser Zeit verbinde ich auch Sonntagsausfahrten. Das hat man dann noch ohne schlechtes Gewissen machen. Mit dem super putzten Auto über Grims und Furkasusten zum Beispiel oder an einen See, um einen See herum oder wieder einmal ins Emmental. Der Rolf Burgermeister nimmt uns heute mit auf so ein Pferdchen. Er erzählt zwar, was durchgeht, aber die wenigsten von euch werden die Namen von diesen Dörfern kennen.
Wir fangen an im Elsgau. Genauer gesagt, das Bubendorf an der Landesgrenze. Gleich darauf kehren wir ein, und zwar in Jensdorf im Restaurant vom Hotel de la Gare, dort, wo früher eine hübsche Serviertochter den Soldaten und Offizier den Kopf vertreibt haben. Von dort ist es dann nicht mehr weit bis ins alte Städtli St. Ursitz. Auf dem Weg über Altdorf, Falkenberg und St. Leondegar sehen wir links und rechts von der Strasse immer wieder kräftige Rösser auf der Matte grasen. Über Schwarzenberg, Brandis Holz und Tramlingen kommen wir schliesslich auf Dachsfelden. Dort weisen wir, ob wir einen Umweg über einen Gästler machen sollen. Hätten wir doch von dort oben eine grossartige Aussicht auf die drei Seen und über das ganze Mittelland bis zur Alpenkette. Auf dieser Strecke kämen wir auch zu Lamlingen vorbei. Wir machen aber lieber einen Abstecher nach Münster. Nicht, dass es in diesem Städtli ein solches gäbe. Auf der Rückfahrt könnten wir noch nach Saint-Joseph fahren. Aber wir gehen weiter über einen kurzen Pass mit einem bekannten Felsentor. Nach der Schwendischlucht kommen wir nach Büderich und Friedlischwart. Kaum darauf aber zeigt der Wegweiser nach Ilfingen, wo ich auch als Bub Ski fahren. Von dort geht es nicht mehr weit bis nach Perl und von Montmenil fahren wir auf der Autobahn gegen Heid zu. So, liebe Hörerinnen und Hörer, es nimmt mich eben Wunder, wer von euch weiss, wo genau wir durchgefahren sind. Angefangen haben wir im Elsgau, also in Aschwa, das Bubendorf. Das Boncourt. Das berühmte Mädchen aus der Zeit vom Ersten Weltkrieg hat natürlich nicht Gilbert von Jensdorf geheissen, sondern Gilbert de Courchenay. Von St. Ursitz, Saint-Ursanne, fahren wir über die beiden Dörfer Altdorf, Passcour und Falkenberg weiter. Heute heisst das Dorf natürlich Montfaucon. Die berühmten Freiberger Rösser sehen wir auf dem Weg nach St. Leondegard, Seigne-Légier. Schwarzenberg ist heute, wie könnte es anders sein, Le Noirmont. Brandis Holz ist Le Breleu, Tramlingen Tramlan und Dachsfelden ist besser bekannt als Tavannes. Wir gehen nicht über den Gästler, der Chasseral, und Lamlingen, Lambouin, sondern machen einen Abstecher nach Münster, Moutier. Saint-Joseph, Gänzbrunnen, lassen wir links liegen. Nach der Pierre-Pertuis fahren wir durch die Schwendischlucht, Schwendé, nach Büderich, Péri, und Friedlischwart, Frévilliers. Und Ski gefahren habe ich zu Ilfingen, also zu Orvin, besser gesagt, zu Prédorvin. Durch Perl, Bieterle, fahren wir durch und gehen zu Montmenil, zu Meinisberg, auf die Autobahn. Solche Ortschaften mit zweisprachigen Namen gibt es natürlich nicht nur im Jura. Das Fifis könnte Wewe heissen, kann man etwa noch erraten. Aber wisst ihr, wo man her muss, wenn man auf Wiflisburg oder Oesch gehen will? So haben Avanche und Château d'Eau geheissen. Wenn ihr nach Vesprahan wollt, dann müsst ihr sogar über die Grenze. Das ist nämlich Vico Soprano. Thank you.
im flotten Tempo unterwegs mit dem Rootbeer-Rack von Billy Joel und vorher ein bisschen gemütlicher mit dem Rolf-Burgermeister zu Orten, die wir auch kennen, aber vielleicht nicht mit denen nehmen. Woher weiss der das alles? Er hat bei Wikipedia in der Liste deutscher Bezeichnungen von Schweizer Orten nachgeschaut. So einfach ist das. Heuer feiert das Sonorfestival das 10-jährige Jubiläum. Zu diesem Anlass wiederholt Radio Silbergrau einen Beitrag vom August 2011. Nicht wegnehmen. Silbergrau hat vor 10 Jahren das Hörspiel bei diesem Festival eingegeben und damit den Publikumspreis gewonnen. Sonor hat das Hörspiel dann so beschrieben. In dieser Collage findet sich eine betagte Dame nicht damit ab, dass sie in einem Heim leben muss und sinniert wehmütig über ihre Vergangenheit und über ihren Ehemann.
Alte Liebe rostet nicht.
Altersrente.
Aber du, in deinem Alter, sollst doch nicht.
Musst doch nicht.
Nicht wegnehmen.
When I get older, losing my head, many years from now, will he still be sending me a Valentine, birthday greetings, bottle of wine?
Die Pflegebedürftigkeit wird im Allgemeinen verknüpft mit der Unfähigkeit, tägliche Verrichtungen zu erledigen. Zum Beispiel sich selbst an- und auszuziehen, selbst ins Bett zu gehen oder das Bett zu verlassen, die Körperpflege zu übernehmen und sich zumindest innerhalb der Wohnung ohne Hilfe zu bewegen. Insgesamt betrachtet liegt die Pflegebedürftigkeitsquote ungefähr bei 10,5% aller über 64-jährigen Menschen. Vor dem Eintritt in ein Heim trifft das Pflegeteam alle nötigen Vorbereitungen, um den Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern einen möglichst angenehmen Aufenthalt zu bereiten.
If I'd been out till quarter to three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
Nicht wegnehmen. Alles, was ich brauche, ist da drin. Sie haben mir schon so viel weggenommen. Oh, mein Mann. Auf dem Küchenboden ist er gelegen, der Ernst. Ich bin doch nicht lange weg gewesen. Die Tasche habe ich schnell gekauft. Ich trinke nie Tee in der Stadt. Er ist viel zu teuer. Ich trinke meinen Tee gerne daheim. Es ist nur gut, dass der Boden sauber war. Jeden Morgen feucht aufnehmen, da gibt es keine mehr. Der Ernst hat es nicht gern gesehen, wenn der Boden dreckig war. Arm, aber super und ehrlich. Hat er sich geahmt. Ausgerechnet auf dem Küchenboden. Die Mund, die Augen offen. In der Stube wäre es weicher gewesen auf dem Teppich. Er hat nicht gelitten, Frau Giugel, hat der Doktor gesagt. Ein schöner Tod, ohne lang zu leiden. Ernst, wollte ich ihm sagen, schau meine neue Tasche. Eine brave Tasche, geräumig, mit einem hellbraunen Seidenfutter. Der Ernst hat sich gefreut. Der Preis war abgesetzt. Er hat nicht gesagt, so eine Tasche brauchst du doch nicht, wieder mal einen unnötigen Kauf. Er hat dir nicht gesagt, du hast mein Geld zum Fenster rausgeschossen. Das Beige gefällt mir, hat er gesagt. Und Freude gehabt, weil sie so billig war. Die Verkäufer haben gesagt, mit dem Reissverschluss kann ich diese Tasche zutun, das ist wichtig heutzutage. Wo sie in der Stadt nur so wimmeln von Taschendieben. Meistens sind es Ausländer. Entweder betteln sie oder stellen. Hier stellen sie ja. Sie wollen mir meine Taschen nehmen, dass ich nicht mehr zurückkomme in meine Wohnung. Ich bleibe nicht hier. Hier habe ich nichts verloren. Ich gehe heim zum Ernst.
Den Bewohnerinnen und Bewohnern eines Heimes wird nach Möglichkeit ein Umfeld geboten, das ihren Bedürfnissen, Fähigkeiten und Gewohnheiten entspricht. Alle Bewohner haben das Recht, als eigenständige, komplexe Persönlichkeit anerkannt und betreut zu werden.
Nicht wegnehmen.
Es gilt der Grundsatz, den Betagten nicht nach seinen eventuellen körperlichen und geistigen Behinderungen einzustufen, sondern seine noch vorhandenen Fähigkeiten gezielt zu fördern und zu trainieren.
Es geht einfacher, wenn wir die Taschen aufs Bett legen, Frau Gilgen. Nur für ein Moment. Es nimmt sich niemand, wir sind ja allein im Zimmer. Und jetzt tun wir langsam beide Arme aufheben. Es geht gut. Ja, so. Jetzt schlüpfen wir ins neue Nachthemmli. Langsam. Wir haben Zeit. Ich helfe euch jetzt, ein Bein zu lüpfen. Jetzt auf die Seite liegen. Ja, gut, Frau Gilgen. Und jetzt die Beine langsam strecken. Liegt ihr gut so, Frau Gilgen?
Ich will hey.
Warum wollt ihr wieder heimgehen? Bei uns habt ihr es doch gut. Hier seid ihr doch nicht mehr allein und könnt miteinander plaudern, wenn ihr mögt.
Ich will zum Ernst.
Euer Mann ist nicht mehr daheim, Frau Gilgen. Bleibt doch bei uns. Wir schauen gut zu euch, da könnt ihr sicher sein. Wenn euch etwas fehlt, müsst ihr es nur sagen.
Die ganzheitliche Betreuung und Begleitung stellt höchste Anforderungen an das Personal.
Seht ihr eure Tasche? Sie liegt noch da. Niemand hat sie genommen. Die Tasche ist mit euch unter der Decke. Kein Mensch kann sie sehen, nur ihr wisst, was sie ist. Ich wünsche euch eine gute Nacht, Frau Gilgen. Tut ruhig, Leute, gell, wenn ihr etwas braucht. Schlafen gut. Sunday mornings go
for a ride. Nicht wegnehmen. Die Einzahlungen. Nach dem Morgen mache ich zuerst gerade die Einzahlungen. Der Ernst will nichts damit zu tun haben. Ich bringe das Geld heim und du bringst es der Post, hat er gerne gesagt. Aber er wollte seine Quittungen aufbewahren. Niemand soll können sagen, wir hätten nicht gezahlt. Alle Quittungen sind in der Tasche. Ich mache die Einzahlungen morgen noch vor dem Morgen. Er hat nicht gelitten, hat der Doktor gesagt. Ich bleibe hier nicht. Ich brauche die Leute hier nicht. Die schauen alle auf meine Tasche.
Im Jahre 2000 lebten von der Altersgruppe der über 64-jährigen Menschen 8,5% in Pflege- und Altersheimen oder anderen kollektiven Haushaltungen wie Spitälern, Klöstern und Gefängnissen.
Im Spital haben sie zuerst gesehen, ich könnte gleich wieder heim. Die Stege raufgehen ist schwer für mich, hat der freundlich Mann gemeint. Kommt doch zu uns, bei uns hat er es gut, bei uns müsst ihr nicht mehr die Stege rauf und seid nicht mehr allein. Ernst, steh auf. Ich gehe jetzt gerade auf die Post und mache die Einzahlungen. Die Steuern und Krankenkassen sind das Wichtigste. Das hat der Ernst gern gesagt. Alles andere kann warten, hat er gesagt, aber nicht die Steuern und Krankenkassen.
Reichere ältere Menschen leben länger in privaten Haushaltungen, wogegen ärmere Rentnerinnen und Rentner häufiger in eine Alterseinrichtung ziehen.
Ihr habt gelitten, Frau Gilgen. Braucht ihr etwas?
Ja, ich will gerade Einzahlungen machen.
Vor dem Morgen schon Einzahlungen machen?
Der Ernst wartet. Ich will einpacken.
Nein, Frau Gilgen. Jetzt wollen wir nicht schon die Kleider in die Koffer packen. Das hat noch alle Zeit. Morgen ist auch noch ein Tag. Warten wir bis morgen, eins um das andere, wie zu Paris. Ich tue euch noch zudecken, gell? Die Tasche liegt neben euch. Es ist alles in der Ordnung. Schlafen gut.
Nach dem Morgen wollte ich alles zahlen, bevor ich gehe. Das Zimmer, das Essen, alles. Ich will nicht schuldig bleiben. Schulden können sich nur die Reichen leisten. Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight. Reding, sie waren reich. Englisch. Ich kenne keine Wörter mehr. Wie schnell man die Wörter vergisst. Das grosse Haus, der grüne Park mit den hohen Bäumen. Arbeiten musste ich wie ein Ross, von früh bis spät. Putzen. Immer wieder die lange Stege. Abwaschen. Ein Haufen Besuch, vornehme Leute. Silberbesteck polieren. Tee servieren. Das schöne blaue Teeservice. Ich habe so gerne die Bilder auf der Tauer und Tassli. Schlösser mit Bäumen drumherum, Wolken am Himmel. Auf dem Tauer haben sie auf einer Matte picknicket. Der Ernst ist nicht gern von Rossen. Nie habe ich etwas verschlagen. Ich habe mir die ganze Zeit in England nichts kaputt gemacht. Und ich war kaum 20. Good morning, Madame, habe ich gesagt, als das Silberbesteck geglänzt hat. Morgen sage ich dann auf der Post Good morning und thank you, wenn sie mir quittigen. Ich habe Englisch. Ich muss nicht hierbleiben, ich habe Englisch. Ich gehe morgen auf die Post und sage Good morning. Auf der Post wissen sie nichts vom silbrigen Teelöffel und blauen Tassli mit dem Schloss drauf. Aber sie müssen mir eine Quittung geben. Ich habe das Recht auf eine Quittung. Alles, was ich brauche, ist in der Tasche. Die Leute brauchen ich nicht. Die wollen mir nur eine Tasche wegnehmen, damit sie mit dem Finger auf mich zeigen können.
Ein Heimeintritt wird auch vom schulisch-beruflichen Ausbildungshintergrund beeinflusst, namentlich bei Männern. Viele ältere Menschen gehen in ein Heim, weil sie sich die bisherige Wohnung nach erfolgter Renovation nicht mehr leisten können.
Guten Morgen, Frau Geugen. So, jetzt nehmen wir ein schönes, warmes Bad.
Nicht wegnehmen.
Nein, Taschen nehmen wir mit. Langsam, Frau Geugen, so. Eins Bein auf den Boden, schön langsam. Und jetzt das andere. Immer schön langsam. Gut. Wir sind hier allein im Badzimmer. Ja, nur wir zwei. Taschen legen wir hier auf den Hocker, neben der Badwanne. Wollen wir die Haare auch noch waschen?
Nein, ich will nicht.
Einmal, sie glänzen dann wieder schön und schmecken fein, Frau Geugen. Wir nehmen doch die Kamille. Ist es recht?
Also.
Ja, nehmt doch jetzt die Tasche an recht arm. Gut so. Und jetzt gehen wir gemütlich ins Badzimmer. Wir haben ja Zeit. Die Zahlungen machen wir dann nach dem Baden. Alles hat seine Zeit. Baden ist jetzt wichtiger. Dann ist es nicht wieder wohler.
Ich wollte ja auch für das Baden zahlen. Hier ist langweilig. Das ist kein schöner Ort. Ich will mit niemandem reden. Wenn ich wieder im Zimmer bin, dann packe ich die Koffer. Aber nein, ich brauche die Kleider nicht mehr, die stinken. Die schmecken von hier. Meine Wohnung schmeckt anders, viel besser. Alle schauen gerne auf meine Tasche. Die warten nur darauf, bis ich sie liegen lasse. Dann können sie lang warten. Mit dem Finger auf mich zeigen, das möchten sie. Auch das Lottermandli, der hinter seiner Zeitung. Zeitungen lügen. Der Ernst liest keine Zeitungen. Zeitungen schreiben nur ein Habis, seit er ging. Und die Alte mit dem violetten Hut, warum muss die immer noch rauchen? Bilder an der Wand sind grusig. Warum gibt es hier keine Bilder wie auf dem blauen Geschirr? Blaue Schlösser. Das blaue Schloss auf dem Teetassli. Afternoon-Tee. Tee. Afternoon-Tee. Hier können Sie die Wörter nicht. Teaspoon. Aber ich kenne sie. Teacup. Die Wörter sind in meinem Kopf englische Wörter, darum kann ich von hier weggehen. Das wissen sie im Büro. Darum geben sie mir Quittung, auch für das Baden. Wer mit den englischen Wörtern nicht reden kann, der muss hierbleiben. Oh, wenn wir noch mehr Wörter in Sinn kommen, können sie nicht mehr sagen, bleiben doch bei uns. Bei uns habt ihr schön. Dann sagen sie, geht hey, Frau Gilge, zum Ernst, ihr kennt die englischen Wörter. Die braucht uns nicht. Der Ernst hat die blaue Tasse nie gesehen. Ich habe meinen Tee getrunken, wenn ich allein war, all die Jahre durch. Immer allein Tee getrunken. Mit dem silbrigen Teelöffel in der blauen Tasse gerührt, bis der Zucker vergangen ist. Der Ernst hat das Löffel und die Tasse nie gesehen, all diesen Jahren nicht ein einziges Mal. Wir haben wenig, aber alles ist zahlt. Aber für das blaue Tassli und das Silberlöffel gibt es keine Quittung. Ernst, stang auf, ich habe keine Quittung. Das Tassli und das Löffel habe ich mir gern gehabt, von Anfang an. Ich habe so etwas vorher noch nie gesehen. Ich war doch kaum 20 und ich musste krampfen zu reden. Der Ernst hat die blaue Tasse nicht verschlagen. Der Ernst hat mit dem Finger auf mich gezeigt, aber das Tasse, das hat er nicht verschlagen. Ich muss es gehen. Ich will ihm das blaue Tasse zeigen. Oh, das Silberlöffel. Give me your answer, fill in a form. Mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me? Ernst, wart auf mich!
Nicht wegnehmen. Autor ist der Franz Bigler, in der Hauptrolle Susanne Enz, dazu noch Charlotte Hefeli und der Hans-Peter Müller. Technik Christine Müller und Urs Gsteiger. Zum Schluss eine Preisfrage. Wer war im letzten Jahrhundert die berühmteste Klatschtante und Gastgeberin gewesen? Das kann man gar nicht sagen, werdet ihr denken. Irrtum. Die Schweizer Illustrierte von Anfang März 1955 weiss das. Unsere Rubrik vor 65 Jahren mit dem Roland Jeanneret.
Die berühmteste Gastgeberin vom Jahrhundert, die aller Bescheidenheit, heisst Elsa Maxwell. Die Karriere der Elsa Maxwell ist wohl eine der erstaunlichsten der Gegenwart. Sie stammt aus kleinen, bescheidenen Verhältnissen, verfügt über keine besonderen Talente, ist weder besonders gescheit noch gebildet und brachte es doch dazu, die berühmteste Gastgeberin der Welt zu werden. Seit fast 40 Jahren veranstaltet sie in drei Erdteilen Partys, die von Königen und Politikern, von Schriftstellern und Nobelpreisträgern, Multimillionären und Filmschauspielern besucht werden. Ja, und tatsächlich, wer ihre Gästeliste anschaut, kommt kaum zum Staunen aus. Da liest man den Namen Rothschild oder Enrico Caruso, Albert Einstein, George Gershwin, Cary Grant, Ali Khan, Sigmund Freud, Charlie Chaplin, George Bernard Shaw, Somerset Maugham, Präsident Eisenhower und Prinzessin Helena, das ist Tochter von Königin Victoria, oder die Herzogin von Windsor. Eine Zeit lang ist sogar das Gerücht umgegangen, sie sei die Frau vom russischen Regierungschef Vyacheslav Michailowitsch Molotow. Es gab kein Mensch von Rang und Namen und Geist, wo sie nicht hätte dürfen zu ihren Gästen zählen, brüstet sich Elsa Maxwell selber in der Schweizer Illustrierten. Bleibt jetzt natürlich noch die Frage, wie kommt die Frau, weder aus reichem Haus noch eine Schönheit, dazu eine sättige Popularität und Anziehung zu haben, dass der ganze Promi-Zirkus von den 30er Jahren vom letzten Jahrhundert ihre Partynähe sucht. Das ist ihr Geheimnis, schreibt Dessi. Man sagt ihr alles Mögliche nach. Sie sei die berühmteste Klatschbase der Welt. Sie beute ihre Freunde aus. Sie erpresse die Leute damit, dass sie Skandalaffären in der Presse unterdrücke. Auch die Erklärungen hat sie allerdings weit von sich gewiesen, dass sie eine bösartige Eifersüchte leie. Mit Spannung erwartet man im Frühling 1955 das Buch, das Elsa Maxwell selber schreibt. Es trägt den Titel «Come to my party» und erreicht in der kürzester Zeit in den USA eine Millionenauflage. Die Schweizer Illustrierte bringt Ausschnitte daraus, über 5 Folgen, einer der grössten Klatschartikeln der damaligen Zeit. Ein Tatsachenbericht, die außergewöhnliche Geschichte einer Frau, die jeden kennt und die alle kennen. Wenn ich alles, was da zwischen Paris und Hollywood abläuft, aufzählen will, dann könnte ich meine silbergraue Rubrik wahrscheinlich gerade bis Ende Jahr füllen. Darum nur ein paar kurze Ausschnitte, sozusagen ein paar Aperçu von dieser grossen Klatschdame von damals und wo ja heute eigentlich niemand mehr kennt. Wer Freunde hat, hat auch Nieder. Und sie selber schreibt dazu, diese Ehrabschneider übersehen immerhin eine nicht unwichtige Kleinigkeit, dass ich seit 1906 permanent tüchtig gearbeitet habe. Ich war Klavierspielerin in einem Flohkino, Begleiterin eines Musical-Stars auf ihren Reisen durch Amerika, Europa und Südafrika. Ich habe Songs geschrieben, war Teilhaberin von 2 Pariser Nachtlokalen, Beraterin eines Couturiers, Presseagentin für Monte Carlo, war begeisterte, wenn auch eher untalentierte Filmschauspielerin, war Mitarbeiterin an Zeitungen und Magazinen und so habe ich seit 1938 auch ganz gut verdient. Elsa Maxwell ist so in die High Society gerutscht. Ihre Prominenz wächst zwischen Paris, London, Venedig, Rom, Biarritz, der Riviera und New York. Und dort, in New York, offeriert ihr das Grand Hotel Waldorf eine Gratis-Suite. Im Maxim zu Paris muss sie für ihre Partys nichts zahlen. Überall braucht man sie so als Protagonistin für Glamour und natürlich auch für mehr Umsatz. Lesen wir zum Schluss noch das, was sie in ihren Memoiren selber über ihr Leben schreibt. Ich habe kein Bedürfnis, mich wegen meines Rufs als Organisatorin von Partys zu rechtfertigen. Mir klingt das Lachen meiner Gäste schöner als die Stimme der Nachwelt. Und zu einer Foti, wo der Salvador Dali sie porträtiert, schreibt sie: Liebe Leser, nachdem Sie nun so lange das Bild betrachtet haben, das ich von mir und meinem Leben entworfen habe, möchte ich nur hoffen, dass Sie nicht so entgeistert reinschauen wie Salvador Dali, als er die Skizzen zu meinem in Rom ausgestellten Porträt machte. Thank you.
Husch, fertig. Une vie de chien aus dem Chaplin-Film. Das erwähnte Glotz von Tim Maxwell Dali könnt ihr auf unserer Homepage in der Sendung vom 3. März 2020 anschauen. Das war's für heute. Das ganze Magazin, einzelne Beiträge oder auch frühere Sendungen könnt ihr nachhören auf silbergrau.ch. Redaktion Margarita Beiner und Susanna Rees, Technik Roland Schmid und Christine Müller, Musik Erika Oesch, Moderation Elisabeth Zulauf. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid bei Radio Silbergrau, auf Radio Bern Rabe, auf Kanal K im Aargau, bei Radio Chico und immer und überall auf silbergrau.ch. Bis dann, habt eine gute Zeit.